Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Unsere Themen heute: Die Kirche wird im Kampf gegen Kindesmissbrauch nicht nachlassen, verspricht der Papst. Und der Autor der Studie zu Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche Deutschlands zieht 5 Jahre später ein negatives Fazit zur Aufarbeitung. Herzlich willkommen bei unserem Mikrofon, begrüßt Sie sehr herzlich Stefan von Kempis. Die Kirche wird in ihrem Einsatz gegen Missbrauch nicht nachlassen, das versprach Papst Franziskus an diesem Montag bei einer Audienz für Kinderschützer aus Lateinamerika. Die Bemühungen von Christen dürften sich in diesem Bereich nicht auf die bloße Anwendung von Vorschriften beschränken. Vielmehr sei es wichtig, den Kampf gegen Missbrauch auch geistlich ernst zu nehmen. Wie würde sich die Welt verändern, wenn wir innerlich davon überzeugt wären, dass jeder der Kleinen, denen wir begegnen, ein Abbild des Antlitzes Gottes ist? Wenn wir im Leiden eines jeden Kindes, einer jeden verletzlichen Person, ein Merkmal sehen würden, das in dem Schleier eingeprägt ist, mit dem Veronika das Antlitz Christi abtrocknete. Franziskus verband das Phänomen Kinderschutz da mit 2 biblischen Motiven. Erstens der Gottesebenbildlichkeit des Menschen, Kinder als Bild und Gleichnis Gottes. Und zweitens mit der Passion Jesu. Das verbindet das Leiden von Missbrauchsopfern mit dem Leiden Jesu auf seinem Weg nach Golgotha. Ich weiß, dass Sie sich bemühen, immer bessere Methoden anzuwenden, um die Geißel des Missbrauchs sowohl in der Kirche als auch in der Welt auszurotten. Wir dürfen aber nicht vergessen, die Missbrauchsfälle, von denen die Kirche betroffen ist, sind nur ein Ausschnitt aus einer traurigen Realität, die die gesamte Menschheit betrifft und der nicht die nötige Aufmerksamkeit geschenkt wird. Der Papst, der im Frühjahr 2019 im Vatikan einen Kinderschutzgipfel veranstaltet hat, attestierte seiner Kirche, in Sachen Kinderschutz einige Fortschritte gemacht zu haben. Er hoffe, dass das auch ein Anreiz für andere Institutionen sein könne. Schon ein einziger Missbrauchsfall sei ein Skandal, und es sind leider mehr als nur ein einziger.
No quiero que pase sin que haga una atención a un problema.
Ich möchte nicht schließen, ohne auf ein sehr ernstes Problem im Bereich des Missbrauchs aufmerksam zu machen, nämlich auf Kinderpornografie, die man leider gegen eine geringe Gebühr auf dem Handy haben kann. Das ist Kriminalität, die jedem über sein Handy zur Verfügung steht. Bitte lassen Sie uns auch darüber sprechen, denn diese Kinder, die gefilmt werden, sind Opfer. Opfer dieser Konsumgesellschaft. Vergessen Sie diesen Punkt nicht, der mich sehr beunruhigt. Doch ansonsten blieb der Papst bei einem eher spirituellen Zungenschlag. Jeder Christ solle sich bemühen, in den Kleinen und Geringen Gott selbst zu sehen und sie ihm im Gebet besonders anvertrauen. Und betrachten wir vor dem Erlöser auch das Leid, das wir empfangen und verursacht haben, damit wir uns von den Menschen, die wir aufnehmen, nicht entfernt fühlen, sondern als ihre Geschwister. Auch im Schmerz. Es ist jetzt 5 Jahre her. 2018 hat die Deutsche Bischofskonferenz eine Untersuchung zum Thema Missbrauch in der Kirche vorgestellt. Der Psychiater Harald Dressing war Koordinator der sogenannten MHG-Studie. 5 Jahre nach der Veröffentlichung der Studie ist er enttäuscht über die bislang geleistete Aufarbeitung. Ein Interview mit Dressing vom Kölner Domradio.
Ich glaube, dass die katholische Kirche 2018 eine große Möglichkeit vertan hat, eine wirklich transparente, authentische Aufarbeitung zu beginnen. Unsere Studie war ja eine wissenschaftliche Untersuchung, das habe ich auch immer betont, gleichzeitig verbunden mit der Bemerkung, dass die Studienergebnisse sozusagen Basis oder Beginn einer Aufarbeitung sein können, die dann mit den Betroffenen zusammen auf Augenhöhe zu erfolgen muss Und was ich eigentlich auch immer betont habe, ist, dass diese Aufarbeitung gemeinsam in allen 27 Diözesen nach gleichem Muster erfolgen sollte, transparent und ganz unabhängig von der Institution der katholischen Kirche. Und das ist leider nicht geschehen. Die Diözesen haben dann begonnen, jeder nach eigenem Gusto, möchte ich mal sagen, irgendetwas zu machen. Es wurden dann auch nochmal einzelne Untersuchungen oder Gutachten gemacht, deren Sinnhaftigkeit ich auch ein Stück weit in Frage stellen möchte, denn alle Untersuchungen, einige wurden mir auch angedient. Ich habe die immer abgelehnt, weil ich sagte, das ist nicht jetzt der Punkt, nochmal neu irgendwelche Gutachten zu machen, sondern jetzt muss die Aufarbeitung beginnen. In all diesen erneuten Untersuchungen sind ja alle Ergebnisse der MRG-Studie mehr oder weniger eins zu eins immer wieder repliziert worden.
Also, wenn ich zusammenfassen darf, Sie bemängeln, dass es danach keine einheitliche Aufarbeitung für ganz Deutschland gegeben hat. Und das ist ein Grund, warum Sie sagen, ja, die Chance ist vertan worden.
Die Einheitlichkeit und auch die völlige Unabhängigkeit von der katholischen Kirche. Wir sind ja dann auch im Zusammenwirken mit dem damaligen unabhängig Beauftragten Aufarbeitungskommissionen eingerichtet worden. Nicht alle Diözesen haben nebenbei bemerkt, bisher eine solche Aufarbeitungskommission implementiert. Und dann auch die Zusammensetzung dieser Kommission ist ja teilweise sehr umstritten und konflikthaft, auch nicht völlig transparent nach meinem Dafürhalten. Und teilweise sind in solchen Kommissionen dann ja dann auch die Betroffenen wirklich instrumentalisiert worden. Stichwort Köln.
Sie haben in der Studie auch systemische Ursachen benannt, die dafür verantwortlich sind, was passiert ist. Dass jetzt fällt die Kirche quasi sich selbst mit ihrem eigenen System wieder in den Rücken, weil es keine einheitliche Aufarbeitung geben kann bei so vielen Bistümern, die alle irgendwie auf ihre Art unabhängig ist. Also ist das System komplett zum Scheitern verurteilt?
Ich glaube nicht, denn bei der Vergabe der MRG-Studie, da ist man ja geschlossen aufgetreten. Das ist ja eine Untersuchung gewesen, die öffentlich ausgeschrieben war, die von allen 27 Diözesen ausgeschrieben waren und von VDD. Also offensichtlich kann man sich ja grundsätzlich einigen. Es wäre halt wichtig gewesen, dass man auf dieser gemeinsamen Linie geblieben wäre. Ich halte es nicht für unmöglich. Es ist nicht geschehen. Ich denke, es ist nach wie vor nicht unmöglich. Also ich bin der Letzte, der irgendwie die Hoffnung aufgeben würde. Ich kann das nur als Außenstehender bemerken und denke, dass das sehr ungeschickt ist. Denn in ihren Bemühungen hat die katholische Kirche, zumindest ist das meine Einschätzung, das höre ich auch von vielen Betroffenen und auch Gläubigen, eher ein Stück weit weiter an Glaubwürdigkeit verloren, denn dazu gewonnen.
Dabei hat sich in einzelnen Diözesen doch viel getan. Also die Verwaltungsstrukturen wurden geändert und es wurden auch neue Untersuchungskommissionen eingerichtet. Also da hat sich, es ist doch auch was passiert.
Es ist was passiert, in der Tat. Und zunächst muss ich sagen, war ich auch mal wirklich ein Stück weit optimistisch. Als der synodale Weg begann, da wurden ja eigentlich vier Themenfelder implementiert. Und es waren genau die vier Themenfelder, die wir als systemische, spezifische Risikofaktoren für die katholische Kirche anhand unserer Ergebnisse auch empirisch herausgearbeitet hatten. Das war eben dieser klerikale Machtmissbrauch. Dann die priesterliche Lebensform, Stichwort Zölibat, die veraltete Sexualmoral und die Stellung der Frau. Alle vier Themen hatten wir anhand empirischer Ergebnisse dann auch als spezifische katholische Risikofaktoren herausgearbeitet. Insofern fand ich den Beginn und den Weg dieses Prozesses wirklich sehr positiv. Was dabei herausgekommen ist, zumindest bisher, ist zumindest nach meiner Sicht, und ich bin, glaube ich, da nicht der Einzige, doch enttäuschend.
Der forensische Psychiater Harald Dressing im Interview mit dem Kölner Domradio zur deutschen MHG-Studie Missbrauch in der katholischen Kirche, veröffentlicht vor 5 Jahren. Jetzt kommen wir gedanklich zurück zur Papstreise nach Marseille von diesem Wochenende. Die aktive Teilnahme junger Menschen an der aktuellen Ausgabe der Mittelmeertreffen Der Papst hat an einem solchen Treffen jetzt teilgenommen. Das hat die Arbeiten auf eine neue Ebene gehoben, sagt uns der Patriarchalvikar für Jerusalem, Weihbischof des lateinischen Patriarchats von Jerusalem, Rafik Nachra.
Hanno presentato ognuno un po' le sfide.
Jeder stellte seine Herausforderungen, Probleme und Träume vor und wir tauschten uns darüber aus, berichtet Nachra, der zusammen mit anderen Bischöfen, religiösen Führern und jungen Menschen von den fünf Ufern des Mare Nostrum an den Arbeiten und Diskussionen in Marseille teilgenommen hat. Diese sieht er in natürlicher Kontinuität zu den beiden vorangegangenen Veranstaltungen, die 2020 in Bari und 2022 in Florenz stattfanden. Neu im Vergleich zu den Veranstaltungen in Bari und Florenz war die Einladung und Teilnahme von 70 jungen Menschen aus verschiedenen Mittelmeerländern. Diese jungen Leute begannen mit der Arbeit, bevor die Bischöfe in Marseille ankamen. Sie bereiteten den Weg. Dann hätten die jungen Leute ebenso wie die Bischöfe zunächst in eigenen Arbeitsgruppen die Themen vertieft, bevor am letzten Tag eine große gemeinsame Diskussionsrunde angesetzt war. Gemeinsam haben wir über wichtige Themen gesprochen, über Bildung, den Umgang mit Konflikten, interreligiöse Beziehungen und Ökologie diskutiert. Die Ergebnisse dieser Diskussionen wurden auch Papst Franziskus vorgelegt. Eine wunderbare Erfahrung. Als Bischof habe ich gemerkt, wie frisch der Blick der jungen Menschen ist. Sie wollen zur Tat schreiten, sie begnügen sich nicht mit Worthülsen. Das bringt eine viel weitere Vision. Wir Bischöfe müssen mehr mit jungen Menschen zusammenarbeiten, denn sie allein können die Dinge nicht umsetzen und wir allein haben die Antworten nicht. So der selbstkritische Appell des Bischofs, der seit 2011 im Heiligen Land wirkt. Auch ökumenische und interreligiöse Themen, die die Beziehungen der Mittelmeer anreichen, Rainer Prägen standen bei den Beratungen im Fokus. Diese könnten natürlich unter dem negativen Gesichtspunkt der Konflikte und der belastenden Vergangenheit untersucht werden, meint Nacher.
Ma il lato positivo è che tutte le tre
Aber der positive Aspekt besteht darin, dass alle drei monotheistischen Religionen etwas gemeinsam haben. Alle glauben wir an den heiligen und einen Gott, an den Wert des menschlichen Lebens und den Wert der Familie. Und wir wollen die Armen und Migranten unterstützen. Und hier müssen wir zusammenarbeiten. Denn in unseren Gesellschaften, wo der Migrant von der Politik manchmal nur als Gefahr gesehen wird, haben wir etwas zusammen zu bewirken. Darüber haben wir gesprochen und dazu hat uns der Papst auch aufgefordert.
Riferimento a questo.
Die aktuellen Probleme im Heiligen Land spiegelten letztlich die Probleme wider, mit denen sich die Weltgemeinschaft insgesamt konfrontiert sehe, erläutert der Weihbischof des Patriarchats von Jerusalem weiter.
La Terra Santa è un microcosmo.
Das Heilige Land ist ein Mikrokosmos, in dem alle Probleme der Welt, nicht nur des Mittelmeerraums, vertreten sind. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil alle Menschen im Heiligen Land präsent sind. Und auch das israelische Volk besteht aus Menschen aus der ganzen Welt.
Dal mondo intero.
Nachher ist als Patriarchalvikar für Israel zuständig. Die Diskussionen hätten ihm insgesamt intensive Denkanstöße vermittelt, ohne dass er bereits die Antworten parat hätte, räumt er ein. Einer bei dem Treffen diskutierten möglichen Theologie des Mittelmeers stehe er, nach einer begrifflichen Klärung aufgeschlossen gegenüber, lässt er durchblicken.
Dipende di come si capisce la parola teologia del Mediterraneo.
Es hängt davon ab, wie man die Theologie des Mittelmeers versteht. Ich denke, dass der Mittelmeerraum der Ort ist, an dem beispielsweise die griechische Philosophie geboren wurde, die drei Monotheismen entstanden sind und es eine sehr entwickelte Kultur gibt. Es gibt in der Tat viele Gemeinsamkeiten.
Quello che è comune al Mediterraneo.
Doch die Welt habe sich sehr verändert. Nördlich und südlich des Mittelmeeres, wo es früher intensive Handelsbeziehungen gab, spreche man heute nicht mehr miteinander. Manchmal schlage dies auch in Hass um.
Quindi, quando si parla di una teologia del Mediterraneo, cioè
Deshalb, wenn wir von einer Theologie des Mittelmeeres sprechen, was gibt es an Gemeinsamkeiten unter uns? Jetzt denken wir darüber nach, eine Universität des Mittelmeers zu gründen. Warum nicht? Um gemeinsam über die Geschwisterlichkeit nachzudenken. Denn Papst Franziskus hat die menschliche Geschwisterlichkeit und auch die Ökologie in einer gewissen Weise in die Theologie aufgenommen. Für den Mittelmeerraum sind diese Themen gemeinsam. Wir leben rund um dieses Meer und was das Meer angeht, betrifft alle Anrainer. Die Auswirkungen des Klimawandels, die Kriege und Konflikte. Und in diesem Sinn können wir in einer offeneren Weise von einer Theologie sprechen, nicht beschränkt auf im herkömmlichen Sinn theologische Themen, von etwas Gemeinsamem, das eine theologische Dimension hat, auch eine menschlich-theologische Dimension. Für Radio Vatikan, Christine Seuss.
Alle reden von Flüchtlingen, der Papst, Macron, die EU. Wir reden jetzt mal mit einem Flüchtling, Emeka Obinan Kwankwo aus Nigeria.
Den Flüchtlingen und Migranten, die sich auf den Weg machen, wie ich es eines Tages getan habe, sage ich nur eines: Seid stark und mutig, denn ihr habt die Freiheit der Wahl. Das sagt der 24-jährige Emeka Obinan Kwankwo. Er kam vor 5 Jahren aus Nigeria in Melito Porto Salvo in der süditalienischen Provinz Reggio Calabria an. Wie bei fast allen Migranten war seine Reise ungeplant, eher gezwungen durch Umstände, die sich seiner Kontrolle entzogen. Sein Zeugnis spiegelt den Titel der Botschaft von Papst Franziskus zum 109. Welttag der Migranten und Flüchtlinge wider: frei zu wählen, ob man auswandern soll oder doch bleiben soll. Ich hatte keine Wahl. Ich hatte nicht die Freiheit zu wählen. Ich wurde gezwungen, weil sie mich töten wollten. Es ist nicht leicht, die Familie, die Freunde, das Land zu verlassen, in dem man geboren wurde, in dem man so viele Menschen kennt, in dem man aufgewachsen ist, in dem man den größten Teil seines Lebens verbracht hat. Und dann beschließt man, so schnell wegzugehen, alles aufzugeben. Das ist niemals einfach. Obinna musste Nigeria, seine Heimat, zurücklassen und ging in Begleitung eines Freundes nach Libyen. Dort wurde er gefangen genommen. Nach dem Gefängnis erhielt er das Angebot, nach Nigeria zurückzukehren, aber die Rückkehr war für ihn sehr gefährlich. Zum einen, weil es immer noch Leute gab, die mich umbringen wollten, und zum anderen, weil der Weg zurück voller schießender Soldaten war. Es war nicht sicher. Und dann war da auch nicht mehr mein Freund, der in Libyen gestorben ist. Wie jedes menschliche Phänomen ist auch die Migration das Ergebnis einer Verkettung komplexer Dynamiken, von denen einige sichtbar, andere weniger sichtbar sind. Amaya Varkarsel vom Jesuitenflüchtlingsdienst, einer internationalen katholischen Organisation, die in 57 Ländern tätig ist und Flüchtlinge und Vertriebene hilft, sagt, es gehe vor allem darum, die verschiedenen Aspekte zu beachten. Verfolgung, Krieg, Wetterphänomene, Elend, erklärt sie, seien die sichtbarsten Ursachen der gegenwärtigen Zwangsmigration. Aber Migranten fliehen auch aus Armut, aus Angst, aus Verzweiflung, obwohl diese Ursachen oft nicht sichtbar sind. Wir verstehen die Symptome, aber nicht, warum so viele Migranten und Flüchtlinge aus ihren Ländern fliehen. Was an der Migrationserfahrung nicht verstanden wird, so die Meinung des GRS, also des Jesuitenflüchtlingsdienst, und viele andere, sei das Drama hinter einer Handlung, die ohne Wahl durchgeführt wird. Für Radio Vatikan, Mario Galgano.
Das war unser Nachrichtenmagazin Treffpunkt Weltkirche. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Am Mikrofon verabschiedet sich sehr herzlich Stefan von Kempis. Machen Sie es gut. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.